So, es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge Entwicklerleben. Herzlich willkommen zurück.
Ja, wir sind euch eigentlich ein Thema schuldig vom letzten Mal, aber wir haben heute spontan einen Gast da und deswegen kleine Änderung im Fahrplan.
Wir dachten uns, lass uns doch mal über etwas sehr, sehr Spannendes reden, Thema Jura. Jan und ich haben da einen gewissen Background im privaten Sinne und ich glaube, so ein bisschen so gefährliches Halbwissen angeeignet in den letzten paar Jahren.
Sehr gefährliches Halbwissen.
Und aber wir haben jetzt Laurent als Gast, der sich tatsächlich auf IT-Recht spezialisiert hat. Und es gibt eigentlich so mittlerweile einige verschiedene Themen, wo ich der Meinung bin als Entwickler, dass man die auch mal im Hinterkopf behalten sollte. Sicherlich jetzt nicht das tägliche Geschäft. Aber ja, es hat sich ja doch einiges geändert. Stichwort Cookie-Banner zum Beispiel, was man irgendwie beachten sollte. Und würde ich mal sagen, herzlich willkommen, Laurent.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freut mich.
Magst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen?
Ja, gerne. Also vielleicht kurz zu mir. Ich bin Laurent Meister. Ich bin Rechtsanwalt bei RSM Ebner Stolz im Büro in Stuttgart. Und wie du schon gesagt hast, Schwerpunkt IT-Recht, Datenschutz, alles, was mit Digitalisierung zu tun hat und damit auch, ich sag mal, viel mit Softwareentwicklern zu tun und eben bei unterstützen, wenn es darum geht, irgendwelche rechtlichen Themen zu klären oder zu prüfen. Ist eine Software vielleicht rechtskonform oder nicht? Das sind so meine Schwerpunktthemen, die ich so Tag ein, Tag aus tatsächlich bearbeite.
Ich würde mal das erste Thema anfangen, bevor es nachher vielleicht ein bisschen zu trocken wird. Thema Side Projects. Das betrifft ja auf der einen Seite Open Source, aber dann auch, ja, ich sag mal, arbeitsvertragstechnisch etwas. Was wäre denn, wenn der Arbeitgeber sagt, man darf keine Projekte nebenbei machen, ist dann trotzdem so ein Open-Source-Projekt trotzdem möglich? Wie sieht's dort mit Lizenzen aus? Was muss man dabei beachten? Also ich zum Beispiel habe jetzt persönlich meistens die MIT-Lizenz benutzt, auch eher so aus Copy-Paste-Sicht, würde ich mal sagen, aber ohne jetzt zu überlegen, okay, was hat das für einen Impact? Eine kommerzielle Nutzung, nicht kommerzielle Nutzung, muss ich dann selber Support anbieten? Genau.
Ja, ich glaube, das sind so ganz, ganz typische Fragen, die man sich als Entwickler stellt oder die auch Unternehmen haben, die Entwickler in Festanstellungen als Freelancer oder wie auch immer tatsächlich beschäftigen. Da kommt es, wie der Jurist so schön sagt, es kommt drauf an. es kommt tatsächlich so ein bisschen drauf an, wie sieht eigentlich die Zusammenarbeit aus? Gerade im Bereich der Festanstellung muss man bei Side-Projects natürlich so ein bisschen aufpassen. Wenn das noch in den Scope der eigentlichen Arbeitstätigkeit fällt, dann wird das vielleicht schwierig. Ich glaube, alles, was wirklich davon losgelöst ist, ist tatsächlich unkritisch zu sehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Trennlinie. Und ich sag mal, je freier und unverbindlicher die Zusammenarbeit ist, das heißt als Freelancer oder ich sag mal ganz klassisch als Dienstleister, dann wird es sowieso unproblematisch, wenn man tatsächlich nebenher noch Themen entwickelt. Ah, die Grenzen können aber tatsächlich fließend sein. Also insbesondere, wenn man sagt, nach dem Motto, ich habe jetzt aus einem Projekt oder auch aus der alltäglichen Arbeit als Softwareentwickler irgendwie Know-how gewonnen und sage, ich will auch tatsächlich in dem Bereich tätig werden. Genau, dann muss man wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen aufpassen, ob das nicht tatsächlich in die geschuldete Entwicklungstätigkeit für den Arbeitgeber oder den Kunden ist. Aber ansonsten ist man tatsächlich an der Stelle tatsächlich frei, auch eben tatsächlich, wenn es in einem anderen Zusammenhang ist, die Themen zu entwickeln, zu treiben und möglicherweise auch tatsächlich dann, ich glaube, das ist generell ein Thema, Open-Source-Software einzusetzen und dann eben das möglicherweise auch unter entsprechenden Lizenzen zu veröffentlichen oder auch kostenpflichtig zu veröffentlichen, muss man natürlich immer noch schauen, tatsächlich, wie ist da der Arbeitseinsatz, der dann dahinter steckt und kannibalisiert ja möglicherweise die anderen Projekte oder die eigentliche Arbeitszeit. Ja, das sollte natürlich nicht passieren. Mhm. Also das ist vielleicht so ein bisschen der Hintergrund und ansonsten, weil du es eben schon ansprachst, das Thema, gerade wenn man so freie Projekte dann macht oder sagt, ich habe so ein Side-Project, ich lanciere dann ein Stück Software auch unter einer Open-Source-Software. Das spricht per se erstmal nichts dagegen. Du musst natürlich tatsächlich dann sehen, was ist da alles eingeflossen, was ist dann das Ergebnis möglicherweise auch, was die Lizenz tatsächlich dann von dir verlangt, Offenlegung des Quellcodes oder Ähnliches. Insbesondere, wenn natürlich irgendwelche Know-how anderer reinfließt, wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber tatsächlich, du bist natürlich freier, weil jeder kann es verwenden. Und du musst jetzt nicht zwingend da irgendwie großen Support- und Pflegeaufwand mitbringen, wie das vielleicht bei einem kommerziellen Produkt ist, dass du dann vertreibst, lizenzierst, irgendwie ein Entgelt verlangst und dann natürlich immer das doch das Thema hast, dass du möglicherweise Mängel beseitigen musst, wenn es die Software dann doch mal nicht tut. Also gerade in Europa, wir auch im Bereich der Software, anders als in den USA, doch einen relativ strengen Gewährleistungsrahmen haben, was irgendwelche Mängel oder Fehlfunktionen angeht. Ja, das ist halt die größte Herausforderung.
Was bedeutet jetzt Gewährleistung in dem Sinne auch jetzt im Bereich Open Source oder sobald man es kommerziell macht? Weil wenn ich jetzt irgendwie an Gewährleistung denke, denke ich an Werkvertrag, das ist aber schon wieder im Dienstleistungsbereich. So, das heißt, wir haben eine gewisse Abnahme oder sind noch irgendwelche Mängel, die im Nachhinein da sind. Das hat man ja schon ja dann, ich sag mal, früher eher festgelegt als heute, wenn man eher agil arbeitet. Das ist halt auch nochmal, glaube ich, so ein Ding. Können wir ja gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber wie ist das dann mit Gewährleistungen in Open Source? Weil eigentlich ist ja dann fix doch selbst.
Genau, also tatsächlich, das ist ja der Vorteil von der Open Source Software. Ganz häufig werden sie zumindest mal auch nach diesen amerikanischen Lizenzen oder amerikanisch geprägten Lizenzen, ja, Gewährleistungsrechte und Haftungsthemen weitestgehend ausgeschlossen. Ah, kann man sich mal überlegen, ist das in Deutschland und in Europa eigentlich so wirksam? Aber der Charme ist natürlich tatsächlich, der Nutzer kriegt das Recht, die Software selbst zu bearbeiten und im Zweifel eben hat alle Werkzeuge, er kann die Open Source Software selbst verändern. Also deshalb tatsächlich da das Gewährleistungsthema nicht ganz so dramatisch. Eben, ich bezog mich da mehr auf die Fälle, wo du sagst, ich lizenziere das gegen ein Entgelt, ja, sei es als Kauf, sei es als Miete oder wie auch immer das dann tatsächlich ist. Und da ist natürlich dann immer die Pflicht tatsächlich, wenn die Software eben tatsächlich nicht tut oder ja, bei einem Software-as-a-Service-Dienst, ja, wenn der Server irgendwie steigt und das Tool irgendwie nur 2 Stunden am Tag statt 8 oder was auch immer erreichbar ist, dann hat man natürlich tatsächlich irgendwie die Verpflichtung da, ich sag mal, aufzuräumen und zu sehen, dass der Fehler möglicherweise beseitigt wird. Das ist möglicherweise dann zeitaufwendiger, als man eigentlich beabsichtigt.
Du hattest gerade schon angeschnitten, dass Open Source, die, sagen wir mal, aus Europa oder Deutschland kommt und unter einer amerikanisch angehauchten Lizenz, also MIT oder Apache oder sowas, dass das vielleicht gar nicht unbedingt so passen könnte, also habe ich das richtig verstanden? Also, dass es tatsächlich Fälle gibt, wo darüber gesprochen wird, ob denn die Veröffentlichung aus Deutschland unter so einer Lizenz richtig ist?
Ah, richtig würde ich gerne mal sagen. Ich glaube, richtig ist sie im Zweifel schon. Die Frage ist nur tatsächlich, ob das, was in den Lizenzen so drinsteht, ja, insbesondere selbst wenn man so eine kurze Lizenz wie die MIT nimmt, irgendwo steht natürlich drin, die Software wird as is bereitgestellt, das heißt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung und Garantie. Für den Juristen sind solche Bedingungen natürlich allgemeine Geschäftsbedingungen, weil die vorformuliert sind, weil die massenhaft verwendet werden und dementsprechend sind da hohe Anforderungen nach deutschem Recht geknüpft, auch in anderen Ländern. Und es gibt wenig Rechtsprechung, das hat gewisse Gründe, zu Open Source Software, aber zumindest mal die GPL ist schon mal eindeutig als AGB eingestuft worden und wo auch schon wirklich Teile einfach nach deutschem Recht, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, für unwirksam erklärt wurden. Das ist so ein gewisses Risiko, wenn man Open Source Software veröffentlicht. Auf der anderen Seite, man verdient damit ja im Zweifel kein Geld oder man nicht durch die Lizenzierung zumindest. Und damit sind auch die Risiken de facto relativ gering. Das ist auch der Grund, warum es tatsächlich wenig Rechtsprechung dazu gibt, weil eine MIT-Lizenz landet am Ende des Tages ganz selten vor Gericht. Ja, bei der GPL oder einer Copyleft-Lizenz schon eher, weil irgendjemand sagt, hey, ich will aber auch den Quellcode haben, obwohl du ihn nicht veröffentlicht hast. Da kann das schon eher mal ein Thema sein. Aber deshalb de facto, also aus der einen juristischen Brille, würde man bei vielen der Lizenzen sagen, ah, ob das alles so hält, ob das alles so wirksam ist, wäre eben in Europa anders als in den USA eher fraglich. Aber rein praktisch spielt es im Zweifel keine Rolle. Und da ist tatsächlich, glaube ich, auch aus der Open-Source-Sicht, oder wenn man mal die Open-Source-Denke sich vornimmt, eher wirklich der Fokus auf den Nutzungsmöglichkeiten. Also was kann ich denn damit machen? Was habe ich denn für Einschränkungen? Und sind die eben tatsächlich wirksam?
Ja, ich glaube, da geht aber auch der Weg tatsächlich sehr stark, dass immer mehr Projekte unter MIT auch veröffentlicht werden, wahrscheinlich, weil es am angenehmsten für alle ist. Es ist, da kann nicht viel passieren. Diese Datei hat, weiß ich nicht, 4 Zeilen oder so. Das ist überschaubar. Wenn man sich GPL oder Apache 2.0 oder sowas nimmt, da muss man ja schon mal eigentlich erstmal alles komplett durchlesen, weil man gar nicht weiß, was da so großartig drin steht. Klar, wenn man natürlich ein Projekt hat, was man sagt, ich will das mit allen teilen, aber ich will halt nicht, dass das nachher in kommerzieller Software eingesetzt wird, weil das wird MIT halt am laufenden Band. Ich kenne das ja auch aus dem täglichen Geschäft. Wir brauchen irgendeine Bibliothek oder sowas, dann habe ich 2 Stück zur Wahl. Einmal MIT ist nicht ganz so gut, aber MIT und die andere ist, weiß ich nicht, GPL, da brauche ich gar nicht lange drüber nachdenken.
Ganz klar.
MIT, zack, gezogen. Ich brauche das nicht mal nachweisen. Ich gebe das vielleicht irgendwo noch mal an, welche Bibliotheken ich habe und dass die unter MITs ende. Während bei allem anderen man ja dann noch mal gucken muss, darf ich das verwenden? Ist das okay? Muss ich meine eigene Software dann unter einer bestimmten Lizenz veröffentlichen? Oder wie sieht's da aus? Und zumindest ist mein Gefühl, dass in der Webwelt, Webentwicklungswelt, sehr, 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 sehr viel MIT ist. Und das Gefühl ist, dass das immer mehr wird.
Also ich glaube auch insgesamt ist die MIT-Lizenz oder die BSD, je nachdem, welche Ausgestaltung man wieder hat, sind die weit verbreitetsten Open-Source-Lizenzen. Und auch das ist tatsächlich genau der Punkt, also vielleicht auch das, wo wir aus rechtlicher Sicht immer wieder die Berührungspunkte haben. Ganz häufig ist es ja so, ich habe kein reinrassiges Open-Source-Projekt, sondern ich habe im Zweifel einen Auftraggeber, der sagt, ich habe hier so ein, ich will irgendwie ein Tool haben, das eine bestimmte Funktion ausführt, möglicherweise kombiniert mit proprietärem Code, der möglicherweise eine Maschine steuert oder irgendwelche Funktionen als Treiber, als was auch immer. Und dann eben kombiniert mit anderen Softwarekomponenten, die dann meistens einfach aus Kostengründen Open Source sind. Und wenn man dann natürlich an der Stelle zwischen in dieser Kombination aus einem proprietären Code und einem Source-Komponente, dann auf einmal in den Copyleft-Effekt reinlaufen, dann wird es natürlich kritisch, weil dann auf einmal ja immer die Gefahr da ist, dass dieser eigentlich schützenswerte, proprietäre Code dann auf einmal möglicherweise veröffentlicht werden müsste. Und das ist ja immer der große Knackpunkt, warum tatsächlich dann man tunlichst aufpassen sollte, eben will man wirklich Copyleft-Lizenzen wie GPL, LGPL, wie auch immer nutzen. Ah, schwierig wird es natürlich immer dann, wenn ich irgendwelche Bibliotheken oder Treiber habe, die es halt nur in der Form gibt.
Hm. Und es ist mittlerweile extrem schwer nachzuverfolgen, wenn ich jetzt irgendwie an NPM oder irgendeinen anderen Packet-Manager denke, der halt 20.000 Dependencies mittlerweile reinlädt. Also das ist ja wirklich, man kann es ja eigentlich gar nicht mehr nachvollziehen. Mir ist es aber auch, glaube ich, kein Tool bewusst, ich weiß nicht, ob es, also es gibt sicherlich Anbieter, aber die kosten wahrscheinlich auch wieder nachher ein Schweinegeld, weil das eher in Richtung Enterprise geht, die diese komplette Kette ja nachvollziehen, weil man kann es theoretisch einmalig machen. So, dann updatet sich aber hier ein Paket, da ein Paket, ist es immer noch die gleiche Lizenz und so weiter. Ich meine, man hat das gleiche Problem auch aus Security-Perspektive, aber moderne Softwareentwicklung ist so, da gibt es 20.000 Dinge, ich weiß gar nicht, was da alles mittlerweile drin ist, was ich mir ziehe, wenn ich sage, ja, ich hätte nur dieses eine kleine Paket, das ist gar nicht mehr möglich und auch wahrscheinlich machen sich da auch viele gar keine Gedanken, so das heißt, nicht jede Lizenz ist ja mit jeder kompatibel, in der Theorie natürlich, aber es kann ja nicht geprüft werden, ne, so.
Auch das, genau.
Wie kann ich mich davor als Unternehmen schützen oder auch als Entwickler natürlich, wobei der Entwickler selbst, der wird ja sicherlich nicht vom Arbeitgeber haftbar gemacht werden, wenn er jetzt irgendwas einsetzt, müssen ja theoretisch andere Prozesse da sein, dass dieses Problem halt nicht auftritt.
Genau, also das ist tatsächlich, glaube ich, das ist die größte Herausforderung, die wir im Bereich der Open Source Nutzung eigentlich haben. Das ist, ich sag mal, die Dokumentation nach dem Motto, welche Open Source Komponenten habe ich eigentlich verwendet oder wie wurden die denn eigentlich oder auch möglicherweise zu welchem Zeitpunkt habe ich sie eigentlich möglicherweise in das Projekt mit einbezogen, um das irgendwie nachvollziehen zu können. Ich glaube, der Arbeitgeber, der muss im Zweifel von seinem Direktionsrecht Gebrauch machen und seinen Angestellten, Entwicklern sagen, dass hey, ihr dürft an der Stelle oder in der Art und Weise Open Source verwenden oder eben nicht. Ja, also ich glaube, da muss man irgendwo in der Projektentwicklung sich immer mal wirklich die Glaubensfrage stellen, was sind wirklich die schützenswerten Teile, die quasi nicht Open Source sein sollen, die auch nicht Open Source werden dürfen, um sich dann zu überlegen, wie kombiniere ich die mit dem Rest und was sind das für Konsequenzen? Das heißt, eben habe ich möglicherweise Themen, die ich ausschließen muss, und wenn ja, dann muss ich eben versuchen, möglichst sauber vorzugehen und zu vermeiden, dass eben dann, bleiben wir bei der GPL als Beispiel, Komponenten, die unter der GPL lizenziert sind, dann mit in das Projekt reinrutschen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich die größte Herausforderung, weil das Problem ist, der berühmte Black Duck Scan, der deckt quasi nur hinterher auf, dass was denn am Ende des Tages alles in das Produkt reingerutscht ist. Und dann ist das Kind theoretisch schon in den Brunnen gefallen.
Gibt es auch Fälle, also wenn du hast gerade gesagt, welche Komponenten sind schützenswert und welche nicht, und da denke ich jetzt aus technischer Perspektive an Microservices, ist das durch eine Microservice-Architektur halt auch abgedeckt? Das heißt, ich habe jetzt einen Service, der kann Open Source sein, wie auch immer, aber der kommuniziert dann über eine REST-API. Ist es ausreichend genug, dass ja diesen Copyright-Verstoß dann quasi schützt, obwohl es eigentlich damit sehr eng miteinander verbunden ist, weil über ein Protokoll, aber nicht mehr in einem einzelnen Repository?
Das ist tatsächlich ein guter Punkt, weil tatsächlich das sehr stark auf die einzelnen Lizenzen ankommt. Und da sind auch tatsächlich, wir haben jetzt nur über den drei, vier großen Lizenzen gesprochen, aber da gibt es tatsächlich wahnsinnig viele Variationen. Ja, also die, bleiben wir mal bei der GPL, die geht ja immer von einer funktionalen und einer inhaltlichen Verknüpfung. Ja, das heißt, habe ich ein Executable, dann klar habe ich einen Copyleft-Effekt, aber auch wenn es so verwoben ist, wenn ich es zwar getrennt habe, aber ich quasi das eine oder das andere gar nicht starten kann, dann fängt schon die Diskussion an. Ja, und da ist tatsächlich wiederum das Problem, da kann man viel diskutieren, da wird zum Teil auch viel diskutiert, aber es fehlt uns eigentlich tatsächlich belastbare Rechtsprechung. Die gibt's kaum, würde viel Geld kosten in vielen Fällen, und deshalb versucht man das irgendwie frühzeitig abzubiegen, wenn es zu solchen Streitigkeiten kommt. Und damit tatsächlich aus Juristensicht, aber auch aus Entwicklersicht, fehlt es da eigentlich an einer klaren Guidance. Und die kommt auch nicht von der Open Source Community. Also auch das habe ich schon in der Vergangenheit ein paar Mal gemacht, dass ich aktiv auf die Free Software Foundation zugegangen bin und mal die selbst gefragt haben nach dem Motto, was meint ihr denn, ist dir nach eurer Lizenz hier ein Copyleft-Effekt, ja oder nein? Da kommt natürlich sehr schnell, das kann man gar nicht so einschätzen und kommt drauf an und wie auch immer. Also das heißt, auch da wollen die sich natürlich nicht festlegen. Ja, und das ist tatsächlich genau bei allen Vorteilen, die Open Source Software natürlich bietet, weil es einfach schnell geht, weil es auch man auf eine große Community zurückgreifen kann bei der Beseitigung von irgendwelchen Bugs. Wenn ich das tatsächlich in irgendwelchen größeren Projekten einsetze, die möglicherweise Bestandteile haben, die es zu schützen gilt, dann muss man wirklich echt aufpassen.
Abschließende Frage, sitzen wir auf einer Art Pulverfass gerade? Also bevor jetzt auf einmal irgendwas Unvorhersehbares entschieden wird, wenn ich jetzt irgendwie an das OLG Hamm denke oder so, was da zum Teil schon für Rechtsprechung gab.
Ich würde sagen, das ist das allgemeine Entwicklerrisiko.
Okay. Sehr schön.
Nein, also die Thematik ist ja überhaupt nicht neu, und es gibt da auch keine so wahnsinnig rasante Entwicklung, was das Open Source Thema angeht. Ich glaube tatsächlich, dieses Stichwort Open Source Compliance, also wirklich im Rahmen der Entwicklung sich genau überlegen, welche Lizenzen will ich überhaupt in meinem Projekt zulassen, ist tatsächlich die beste Herangehensweise.
Nehmen wir doch etwas Neueres mal, das Thema AI Act. Er hat jetzt letzte Woche auf LinkedIn gesehen, das hat es ja auch kommentiert, dass DocuSign einfach mal gesagt hat, so, wir nehmen jetzt mal Daten, welche könnten das wohl sein, zum Training eines LLMs. Also ich sag mal so, DocuSign ist jetzt nicht bekannt für irgendwelche Grußkarten. Das sind schon zum Teil krassere Informationen, die da jetzt irgendwie verwendet werden. Man muss ja irgendwie ein Recht dort einräumen, damit man irgendwelche Trainingsdaten bekommt. Wie siehst du das derzeit? Kann man das einfach so machen? Müsste man da nochmal einen expliziten User-Consent anfragen, dass das gemacht werden darf? Weil das passiert ja jetzt gerade in diesem AI-Goldrausch ja an jeder Ecke, dass jedes Unternehmen meint, man müsste mal jetzt irgendwie seinen kompletten Datenschatz irgendwie nutzen. Obwohl man ja im Vorfeld gar nicht irgendwie dazu zugestimmt hat.
AI-Goldrausch ist ein guter Begriff, den ich merken muss, weil ich glaube, das ist tatsächlich momentan wirklich auch das, was passiert. Und ich glaube, DocuSign war jetzt so ein gutes Beispiel, die gesagt haben, hey, wir haben da jede Menge Daten in Form von Verträgen, die jeden Tag mit DocuSign irgendwie signiert werden. Und diese ganzen Dokumente einfach nehmen, um ein LLM zu trainieren, dann haben wir am Ende ein super Sprachmodell, das da rauskommt. Den Gedanken kann ich völlig nachvollziehen. Und auch der AI Act, kommen wir gleich noch dazu, steht dem auch per se nicht im Wege. Wir müssen uns immer nur anschauen, dass ich, wenn ich welche Datenbestände nehmen will, um eine KI anzutrainieren, muss ich immer zwei Themen mehr anschauen, oder drei Themen anschauen. A, habe ich irgendwelche personenbezogenen Daten da drin, dann muss ich natürlich DSGVO compliant das Ganze eben nutzen. Habe ich möglicherweise irgendwelche urheberrechtlich geschützten Inhalte? Dann ist das möglicherweise eine neue Nutzungsart. Brauche ich dafür andere Rechte als die, die ich möglicherweise habe? Also das ist möglicherweise gerade in so einem Fall wie bei DocuSign, wo möglicherweise dann doch irgendwie, ich will jetzt auch nicht die Arbeit der Juristen überholen, aber möglicherweise Verträge doch an der einen oder anderen Stelle urheberrechtlich geschützt sein können oder andere Themen, die über DocuSign ausgetauscht werden. Und natürlich tatsächlich der Rest, ich glaube, der hauptkritische Aspekt ist eigentlich Vertraulichkeit. Weil also tatsächlich, mein DocuSign wird hauptsächlich genutzt, um vertrauliche Verträge zu unterzeichnen. Und dann haben wir da im Zweifel einen Bruch der Vertraulichkeit. Und das sind, glaube ich, die drei Aspekte, die dann eine Rolle spielen. Kann ich mit solchen Daten, die ich als Unternehmen habe, kann ich die hernehmen, um eine KI zu trainieren? Die Datenschutzthemen, da muss ich natürlich immer beim Betroffenen im Zweifel nachfragen oder über die berühmten berechtigten Interessen gehen, zu sagen, darf ich deine Daten jetzt verwenden, um damit meine KI zu trainieren? Da habe ich zumindest mal ansonsten die Variante, möglicherweise kann ich über Pseudonymisierung und Anonymisierung gewisse Themen vereinfachen. Aus datenschutzrechtlichen Gründen, wenn ich jetzt, bleiben wir mal bei dem Beispiel, wenn ich so einen Vertrag nehme, wenn ich da erstmal alle Namen raus anonymisiere und dann diesen anonymisierten Vertrag zur KI-Trainierung verwende, dann habe ich aus datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten kein Problem. Bleibt natürlich das Thema Vertraulichkeit und Urheberrechtsthemen, da muss ich natürlich tatsächlich im Zweifel zumindest mal von meinen Kunden die entsprechende Zustimmung erhalten. Also das am Ende des Tages, ich glaube, DocuSign ist jetzt insbesondere was das Thema Vertraulichkeit angeht, ein ganz besonderer Fall. Aber ansonsten tatsächlich generell, wenn es darum geht, KI zu trainieren, ja, ich meine, auch wir überlegen, das können wir mit Daten, die wir hier bei uns im Haus haben, irgendein Sprachmodell trainieren, das wir dann eben, um unsere Arbeit zu erleichtern, einsetzen können, trainieren. Bei uns kommt noch das Thema Berufsgeheimnis dazu. Das heißt, wir sind ja zur Verschwiegenheit gesetzlich verpflichtet unter Strafandrohung. Das heißt, auch da müssen wir natürlich genau überlegen, was können wir eigentlich verwenden, um eine KI zu trainieren. Und dann eben genau mit solchen Mitteln, möglicherweise anonymisieren oder eben ansonsten den Mandanten auch möglicherweise bitten, dass er das freigibt oder die Kunden in dem Fall. Ich glaube, ganz wichtig ist aber auch tatsächlich beim Trainieren von einer KI auch, was passiert dann mit diesen Trainingsdaten am Ende des Tages? Mhm. Ja, also ist es tatsächlich dann auch einfach nur da, um dann gewisse Muster erkennt, die dann aber tatsächlich, ich sag mal, später beim Einsatz keine Rolle mehr spielen. Ja, man denkt zum Beispiel an eine KI, die in einem autonomen Fahrzeug ist. Die muss natürlich trainiert werden, um Verkehrssituationen zu erkennen. Das passiert anhand von Tausenden, Hunderttausenden von Bildern. Die KI wird aber die Bilder, die sie gesehen hat, nie irgendwie ausspucken, sondern nur anhand dessen irgendwelche Muster analysieren und dann im Fahren tatsächlich dann anwenden. Das ist sicherlich was anderes, als wenn ich so ein Sprachmodell à la GPT nehme, das möglicherweise dann auch den Content in den Ergebnissen wiederverwendet.
Als Beispiel, ja, glaube ich, GPT hatte auch mal irgendwas von Samsung geleakt, weil die hatten da irgendwelche Daten reingegeben. Es war ein recht prominenter Fall. So, da muss man ja, selbst wenn man irgendwie nochmal bei den Verträgen dann halt die zwar anonymisiert, es können ja trotzdem mal bestimmte Begrifflichkeiten, irgendwelche Projektnamen oder was auch immer drin sein, die ja eventuell maschinell gar nicht erfasst werden, weil das gar nicht versteht, weil das kann man ja manuell gar nicht ja alles anonymisieren. Oder verschiedenen Kontext nicht und so weiter, wenn man dann aber explizit nach einem bestimmten Begriff fragt, weil man halt zufälliger weiß, in diesem Unternehmenskontext, was ist denn da? Und dass man dann halt auf einmal da die Sachen rauskriegt, das ist, glaube ich, noch ein gewisses Risiko. Ist auch wieder das Thema Datenschutz ja wie das andere, ne? Mit zum Beispiel bei dem autonomen Fahren, genau. Bilddaten, wie wird das Persönlichkeitsrecht geschützt und so weiter. Ich glaube, in den USA macht man sich dort signifikant weniger Sorgen als hier in Europa.
Wobei, also tatsächlich gerade für das Trainieren von einer künstlichen Intelligenz fürs autonome Fahren, da gibt es tatsächlich spezialisierte Anbieter, die solche ganze Bilddatenbanken haben. Und da ist es tatsächlich so, dass dann tatsächlich Personen, die da über die Straße laufen, die Gesichter ganz klassisch irgendwie geblurrt sind oder nicht erkennbar sind. Also das heißt, die tatsächlich genau diese Vorarbeit auch tatsächlich machen, damit dann die KI, ich sag mal, datenschutzkonform diese Bilder tatsächlich nutzen kann, weil sie dann nur noch die Verkehrssituation lernt und nicht mehr dann erkennt, ah, da geht irgendjemand über die Straße, um dann auch zu erkennen, wer es ist.
Ja, der lernt die KI das Gesicht von einer bestimmten Person. Auf den Bildern geht die immer über eine rote Ampel für ihn. Da fahre ich drüber. Da bremse ich nicht. Ich habe ja grün. Aber die Person mit dem Gesicht, die fahre ich
genau. Ja, das ist natürlich genau der Punkt. Also wenn tatsächlich eine KI dann auf einmal anfängt, personenbezogen zu handeln, das ist ja auch ein Punkt, wo dann der AI-Act im Zweifel dann eingreifen wird, zu sagen, welche Risiken entstehen eigentlich durch meine KI und was muss ich eigentlich tun, um diese Risiken zu minimieren. Und da werden ja die einzelnen AI-Anwendungen ja nach Risikostufen klassifiziert, um zu sagen, also mit so einer eben genau so eine KI, die jemanden identifiziert und möglicherweise dann gezielt anfährt, umfährt, wie auch immer, die wird natürlich klassischerweise unter die dann künftig verbotenen KIs fallen. Aber das ist natürlich genau so ein Punkt, wo man sieht, da greift dann diese ganze Mechanik auch ineinander ein. Das fängt schon vom Trainieren an, geht dann aber zu dem jeweiligen Use Case, den ich dann habe, wie ich die KI dann einsetzen werde, der dann auch wieder nochmal evaluiert werden muss und möglicherweise auch eingehegt werden muss durch Schutzmaßnahmen und Kontrollmechanismen.
Wahrscheinlich gerade halt bei KIs relevant, die im Einsatz quasi noch weiter lernen, also wie bei GPT, weil der Fall war ja gar nicht, dass OpenAI versehentlich Samsung-Dokumente eingespeist hat, sondern vortrainiert das Modell und dann nutzt einer das, packt da die ganzen Daten rein und dann lernt die KI halt neue Sachen dazu und arbeitet dann damit. Das ist ja vergleichbar wie mit so einem Erlkönig oder sowas, wenn in München ein BMW verkleidet rumfährt. Da weiß ja auch jeder, was hier los ist, weil es schön, dass das beklebt ist, aber mittlerweile weiß halt jeder, wie BMW seine Autos beklebt, wenn sie zu Testfahrten rumfahren. Und das heißt, wenn man das anonymisiert hat und man kippt das da rein, wenn da eine bestimmte Struktur ist oder ein bestimmtes Thema, keine Ahnung, nehmen wir mal, Apple würde jetzt in GPT zu Massen reinkippen, irgendwas über den neuesten M-Prozessor und wird überall aber schön Apple und M schwärzen. Aber so aus dem Kontext erkennst du technisch, weil es halt um bestimmte Prozessorzusammenstellung geht, so im Moment darum geht's, dann hast du es ja trotzdem wieder drin. Genau. Also muss man vor allem halt sagen, dass bei der Nutzung von sich weiterentwickelnden Sprachmodellen vor allem der Anwender extrem aufpassen muss, was er halt reinkippt am Ende.
Absolut. Also das ist sicherlich so, dass der Anwender genau wissen muss, oder was passiert eigentlich mit den Daten. Ja, findet eigentlich dieses Weitertrainieren und auch die Weiterverwendung durch die KI statt. Deshalb gibt es auch im AI-Act da eine ganze Menge Transparenzpflichten. Aber das ist einfach eine Anwenderaufgabe. Ja. Aber man sieht natürlich auch, dass einzelne Anbieter jetzt schon anfangen zu sagen, ich biete dir, lieber Kunde, möglicherweise eine kostenpflichtige Option an, wo deine Daten eben nicht dazu verwendet werden, das Datenmodell weiter zu trainieren, sondern du nutzt zwar die KI mit deinen Daten, aber das fließt nicht wieder in die Weiterentwicklung des Sprachmodells. Ja, und das sind sicherlich Themen, genau die da eben genau zu solchen Ergebnissen führen. Und das ist also auch bei uns in unseren Berufsstellen tatsächlich ein ganz großes Problem, dass wir eben auch sagen, wir können nicht einfach alles irgendwo in ChatGPT reinkippen, weil das im Zweifel unsere Verschwiegenheit verletzen würde.
Ich hätte noch eine grundlegende Frage zum AI-Act. Wir haben jetzt schon ein spezielles Thema oder ein Punkt darin beleuchtet. Kannst du vielleicht mal so die wichtigsten Punkte zusammenfassen, irgendwie grob, was das jetzt irgendwie alles betrifft? Du hast ja gerade auch gesagt, manche Anwendungen dürfen gar nicht jetzt entwickelt werden. Ich denke, glaube ich, irgendwie so an Gesichtserkennung. Das wird wahrscheinlich ein kritischer Punkt sein. Was ist denn jetzt noch alles so relevant? Weil es wäre, glaube ich, ich weiß gar nicht, ist das jetzt schon in Stein gemeißelt? Ist das schon beschlossen? Muss das noch in nationales Recht umgewandelt werden?
Also in nationales Recht umgewandelt werden muss der AI-Act nicht, denn es ist eine Verordnung auf EU-Ebene. Das heißt, die wird direkt gelten. Die ist auch schon ausverhandelt. Sie ist aber noch nicht verkündet und noch nicht in Kraft getreten. Das heißt, die wird jetzt in den nächsten Wochen irgendwann mal verkündet. Das heißt, unter DC, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann im Laufe des Jahres in Kraft, hat aber auch eine Übergangsfrist, bis man sie tatsächlich umsetzt, und wird dann tatsächlich am Ende des Tages in zwei Jahren dann tatsächlich wirksam. Ja, also das ist ähnlich wie bei der DSGVO, da hatte man dann auch so eine Übergangsfrist, bis man sich dann da einfinden musste. Was sind so die Kernpunkte des AI-Acts? Ich glaube, das erste ist tatsächlich der Versuch, künstliche Intelligenz allgemein irgendwo zu klassifizieren. Und zwar in 3 bis 4 Risikostufen, und zwar zu sagen, was geht überhaupt nicht, was hat so ein hohes Risiko, dass ich besonders hohe Anforderungen stellen muss, was hat irgendwie zu vernachlässigendes Risiko, wo ich irgendwie ein bisschen informieren muss, und was ist völlig unkritisch. Ja, also das heißt, da wo wir heute schon irgendwie mit künstlicher Intelligenz im weitesten Sinne zu tun haben, ich sag mal, der klassische Spamfilter oder ähnliches in der Firewall, das ist zum Beispiel völlig unkritisch. Ja, da gibt's auch keine weiteren Einschränkungen. Aber dann tatsächlich überall dort, wo wir natürlich auf einmal KI-gestützt Entscheidungen hätten, im Gesundheitsbereich, beim autonomen Fahren, und das dann möglicherweise auch Entscheidungen trifft für den Menschen, in Anführungszeichen. Das waren dann so Themen, wo der Gesetzgeber gesagt hat, das ist mindestens hochkritisch, wenn nicht sogar tatsächlich völlig unzulässig. Ja, im Bereich Gesichtserkennung, daraus dann tatsächlich automatisiert irgendwelche Entscheidungen ableiten. Das war zum Beispiel so ein Thema, das haben die EU dann beschlossen, das ist unzulässig. Das kommt leider aus dem AI-Act auch nur schwierig heraus. Auch da gibt es natürlich immer wieder, das war dem Gesetzgeber auch klar, Fälle, wo man sagt, naja, eine Gesichtserkennung in dem Flugzeug bei dem Piloten, um festzustellen, ob der schläft oder nicht, ist vielleicht gar nicht mal so doof. Mhm. Und das heißt, da wird es immer dann ganz stark auf den Anwendungsfall ankommen. Ja, dafür aber eine KI, die möglicherweise im Rahmen eines Überwachungssystems in der Fußgängerzone irgendwelche Entscheidungen trifft, das hat nochmal ein ganz anderes Risiko. Und deshalb hat man da diese Risikostufen gebildet. Ich glaube, da wird man in der Praxis sehen müssen, ob das irgendwo praktikabel ist oder wie sich das entwickelt, und dann daran eben, ich sag mal, gewisse Anforderungen geknüpft. Da muss man das Ganze überwachen. Was muss man an Informationen bereitstellen? Muss da immer tatsächlich ein Mensch mit drauf gucken? Ja, also gerade bei so, sag mal, im OP ein KI-gestütztes System, da muss ein Arzt irgendwo in Reichweite sein, der im Zweifel mit eingreifen kann, ja, und dann die Maschine entsprechend unterbrechen kann. Nicht, dass da eben tatsächlich dann auf einmal irgendwas schiefläuft. Ah, das ist so der Hintergedanke, den es gibt. Und das Problem ist, dieser AI-Act ist entstanden, bevor ChatGPT das Licht der Welt entdeckt hatte. Und dann kam auf einmal die ganzen Sprachmodelle und diese ganze generative KI, die war eigentlich in dieser Risikoeinstufung nicht vorgesehen. Und die hat man jetzt dann noch versucht, irgendwie noch mit reinzuschustern. Das heißt zu sagen, nach dem Motto, diese Sprachmodelle von großem Anwendungsbereich, ich glaube, so hat man es formuliert, da gibt es dann nochmal irgendwie Transparenzpflichten, die dazu kommen. Also das, was man da hauptsächlich vermeiden will, ist eben zu sagen, ich lasse mir jetzt irgendwelche Bilder KI generieren und nehme die für irgendwelche Fake News oder Ähnliches, dass man da irgendwo tatsächlich auch gewisse Grenzen dann einzieht, die am Ende des Tages mit hohen Bußgeldern quasi sanktioniert werden können.
Also so klingt das für mich jetzt im ersten Moment gar nicht so schlimm, wie es zum Teil medial dargestellt wurde, im Sinne von, oh, es werden Innovationen verhindert, dadurch wieder typisch EU-Bürokratie. Ich persönlich finde es jetzt gar nicht mal so verkehrt, dass man sich da im Vorfeld Gedanken macht. Wie siehst du das?
Ich sehe tatsächlich auch tatsächlich den Vorteil, dass man natürlich schon gezwungen wird, gewisse Vorüberlegungen zu treffen. Ich verstehe von der Kritik aber durchaus, dass es teilweise noch so abstrakt ist, dass es für Entwickler eher schwierig ist, sich zu überlegen, wo falle ich, in welche Kategorie falle ich jetzt eigentlich. Das heißt, an der Stelle kann es natürlich möglicherweise doch, insbesondere wenn man sich mal dann die Entwicklungen in China, in Indien, in den USA anschaut, möglicherweise erstmal eine gewisse Hemmnis sein, da eine KI richtig zu entwickeln, weil man sich erstmal überlegen muss, wo bin ich denn, was mache ich denn, wie muss ich die möglicherweise möglichst userfreundlich ausgestalten, was andere eben nicht tun. Also von daher, das ist so ein zweischneidiges Schwert meines Erachtens. Auf der einen Seite ist es, glaube ich, ganz gut, weil man dann eben tatsächlich auch angehalten wird, sich zu überlegen, was wird meine KI am Ende des Tages machen oder wo wird sie eingesetzt, was sind da die Risiken, aber auf der anderen Seite natürlich tatsächlich auch das Risiko, dass einfach in anderen Ländern darauf derselbe Wert gelegt wird und damit einfach die Entwicklung an uns vorbeizieht.
Ansonsten beauftragt man einfach irgendwie ein eigenes Modell über Fiverr in Indien.
Auch das sind sicherlich Themen, die, das wird man sehen, wenn der AI-Act mal da ist, wie sich das auswirken wird. Es gibt auch da natürlich auch Regelungen, die genau darauf abzielen, zu sagen, sobald ich natürlich eine KI habe, die irgendwo Daten von Europäern oder in Europa irgendwie aktiv ist, dann fällt man wieder in den Anwendungsbereich. Ja, also da hat man natürlich genau gesehen nach dem Motto, wir wollen eben vermeiden, dass die Unternehmen dann anfangen, diese ganzen AI-Aktivitäten auszulagern und sich somit aus dem Anwendungsbereich zu stehlen.
Kommen wir doch mal zu unserem Lieblingsthema DSGVO. Mein Eindruck ist in Deutschland immer die typische Ausrede von können wir nicht, wollen wir nicht. Wenn man sich jetzt aber andere europäische Länder anschaut, die ja auch unter der DSGVO fallen, dort sind Dinge auf einmal möglich. Zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr, dass man beim Ein- Aussteigen einfach seine Karte dranhält, wo man dann hier auf einmal in Deutschland sagt, das ist ein Bewegungsprofil, geht nicht. Aber warum kann ich das gefühlt in allen Nachbarländern von Deutschland? Greift noch da der Bundesdatenschutz auch noch mal mit dazu? Oder ist das wirklich so eine Ausrede? Wollen wir eigentlich nicht.
Ich weiß gar nicht, ob es eine Ausrede ist. Es ist aber jedenfalls eine Denke, die sich in Deutschland seit den 70er Jahren letztendlich gefestigt hat. Das Datenschutzrecht war in Deutschland letztendlich immer ein Verbotsgesetz. Nach dem Motto, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist verboten. Und ich glaube, diese Denkweise hat sich einfach bei uns in den Köpfen in Deutschland so festgesetzt, dass sie auch seit der Einführung der DSGVO auch noch weitergelebt wird, was prinzipiell auch richtig ist. Allerdings sieht die DSGVO noch natürlich deutlich größere Freiheiten vor. Ja, das heißt, die folgen eher auch wieder einem risikobasierten Ansatz zu sagen, da wo ich eben kein großes Risiko bei der Datenverarbeitung habe, dann kann ich das viel freier machen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und ich glaube, das hat sich so in Deutschland noch nicht so richtig durchgesetzt. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir 17 Aufsichtsbehörden haben, die auch jeden Tag schreien, um Gottes Willen, das ist alles nicht zulässig. Und damit tatsächlich an vielen Stellen möglicherweise die Entwicklung in anderen Ländern anders ist, obwohl derselbe Rechtsrahmen gilt.
Okay.
Also weil da muss man tatsächlich sagen, die DSGVO überschreibt ja auch alle Gesetze, also auch ein Bundesdatenschutzgesetz oder ein TKG oder was auch immer, das nicht im Einklang mit der DSGVO steht. Das heißt, wir könnten gar nicht, außer an den Stellen, wo es uns die DSGVO ausdrücklich erlaubt, ein strengeres Datenschutzrecht als die DSGVO schreiben.
Spannend. Das war bisher immer so ein anderer Eindruck, so dass wir zum Teil lieber nochmal so à la Bayern nochmal eins strenger draufsetzen.
Genau. Also tatsächlich auch das ist auch tatsächlich so überall dort, wo die DSGVO eben den Ländern bestimmte Spielräume gegeben hat, hat sich Deutschland immer für den strengsten entschieden. Das ist tatsächlich so. Das haben andere Länder tatsächlich anders gemacht. Also von daher gilt das schon so ein bisschen, aber ich sag mal, das betrifft vielleicht 2-5% der ganzen datenschutzrechtlichen Regelungen. Und ich glaube eigentlich, das Gros müsste in Europa eigentlich gleich laufen. Und da merkt man tatsächlich eben einfach Unterschiede, wie wir mit Datenschutz umgehen. Ich glaube, da sind einfach ist die Mentalität in Deutschland einfach viel zurückhaltender, viel restriktiver, als das möglicherweise in anderen Ländern ist.
Mhm. Nochmal so in Richtung technische Perspektive. Die DSGVO sagt ja auch, dass, wenn man jetzt nur eine Anfrage stellt, dass man maschinell eine Auswertung oder einen Report bekommen muss von seinen persönlichen Daten. Mhm. Also Recht auf Auskunft und wie heißt das noch? Repro?
Nee. Doch, also Recht auf Auskunft oder sonst im Zweifel das Recht auf Berichtigung seiner Daten, je nachdem, aber hauptsächlich das Auskunftsrecht, Artikel 15.
Bei deinen bisherigen Mandanten, gab es dort schon mal irgendwie Probleme, wo Kunden das nicht umgesetzt haben? Oder wenn ich jetzt daran denke, ein neues Projekt, dass man es von vornherein mit BIT betrachtet, weil ich denke noch an 2018, oh, das muss jetzt noch überall implementiert werden. Und so retrospektiv gab es gar nicht so häufig irgendwelche Anfragen. Gab es da schon mal größere Probleme, dass das Kunden das nicht umgesetzt hatten?
Also es gibt schon eine Vielzahl von Fällen, wo, ich sag mal, gewisse DSGVO-Prozesse nicht richtig eingehalten werden. Das heißt, auch das Thema Auskunftsrecht, ja, ich meine, das ist am Ende des Tages per se erstmal nur ein Prozess. Nach dem Motto, habe ich Daten von einer bestimmten Person und wie, zu welchen Zwecken habe ich die verwendet oder wie verwende ich die und dann das zu aggregieren. Da gibt es, glaube ich, in den meisten Unternehmen schon eher die Prozesse. Aber tatsächlich ganz häufig ist es so, dass es dann doch irgendwo hinten rechts noch irgendwo ein System gibt, das eben in diesem Prozess nicht richtig erfasst ist und dann möglicherweise doch irgendwie Daten enthält. Ich glaube, das ist sicherlich ein Thema. Und ansonsten, ich glaube, gerade jetzt im Hinblick auf die Entwicklung ist, glaube ich, ein ganz großes Problem diese datenschutzfreundliche Ausgestaltung. Also ich meine, dieses Privacy by Design und Privacy by Default, das ist ja durchaus was man schon im Rahmen der Entwicklung berücksichtigen muss. Das heißt, welche in einem Webinterface, welche Daten frage ich überhaupt erst ab? Man kennt das früher bei einer Newsletter-Anmeldung. Ich brauchte einen Namen, ich brauchte ein Geburtsdatum, ich musste eine E-Mail-Adresse angeben und möglicherweise noch irgendwie 3 oder 4 Hobbys oder was auch immer gerade an Interessen abgefragt wurden. Die DSGVO halt, stopp, das ist, wenn überhaupt, optional und im Zweifel gar nicht. Ja, und das sind natürlich so Themen, die muss man natürlich rechtzeitig berücksichtigen. Und je komplexer natürlich eine Software ist, die man entwickelt, desto größer natürlich die Umstellung. Und da ist natürlich, ich sag mal, die Anforderungen besonders hoch. Und insbesondere, ganz häufig sieht man halt auch widerstreitende Interessen, also zwischen einer Produktentwicklung, einem Marketing und, ich sag mal, einer Compliance-Abteilung. Da gibt es manchmal schon heftige Kämpfe.
Ist ein nahtloser Übergang jetzt zum Thema Cookie-Banner. Also insbesondere Marketing und Produktmanager haben halt immer häufig die Anforderung, ja, sie wollen gerne wissen, wo die Nutzer draufklicken, wo die Nutzer herkommen. Da gibt's genügend Tools. Ich glaube, wir sind uns alle einig, Google Analytics ist überhaupt nicht DSGVO-konform. Dann gibt's aber welche, die sagen, sie sind konform, haben dann aber wiederum irgendwie einen Cookie-Banner. Dann nutzen die Cookies schon, aber laufen über die gleiche Domain. Das heißt, da brauchst du, glaube ich, vielleicht gar keinen Cookie-Banner. Also ich bin da komplett lost in dem Thema, ehrlich gesagt. Und irgendwie hat sich es mittlerweile auch so eingeschlichen, dass die Leute einfach wahllos irgendwelche WordPress-Plugins auf ihre Webseiten klatschen. Zum Teil auch doppelt. Also doppelt hält, glaube ich, mittlerweile wirklich besser. Ich weiß gar nicht, einmal dreimal Cookie-Banners gehabt auf der Webseite. Die machen das alle irgendwie blind mittlerweile nach, aber ohne irgendwie zu hinterfragen, wann irgendwie was notwendig ist. Und ist es wirklich so kompliziert? Wahrscheinlich in deinem Fach sagst du wahrscheinlich, ja, das ist auch eigentlich voll easy, aber ich sag mal, für den Laien könnte es einfacher sein, glaube ich. Oder hast du da irgendwie einen grundsätzlichen Leitfaden, wo man sagen kann, okay, Cookie-Banner, ja, nein?
Also die Cookie-Thematik ist, glaube ich, tatsächlich das Schwierigste oder das Komplizierteste, was wir eigentlich tatsächlich haben, um Leute zu erklären, gerade im Web-Umfeld, weil es so speziell ist und auch sich so ein bisschen abkoppelt vom Datenschutz, weil da ja tatsächlich, ich sag mal, massiv lobbyiert und eingegriffen wurde in den Bereich, und wir deshalb diese Cookie-Banners auch tatsächlich überhaupt erst bekommen haben. Ich glaube, die Schwierigkeit ist tatsächlich, sich genau anzuschauen, welche Daten erhebe ich eigentlich? Was mache ich mit den Daten? Und das kriege ich ja für mich eigentlich noch hin, für meinen News-Zweck. Das Problem ist nur, dass dahinter am Ende des Tages eine riesige Werbewirtschaft steckt, die diese Daten natürlich selbst verwenden will. Und das heißt dann über Google Analytics, IAB, wen auch immer, ja, dann natürlich riesige Plattformen dahinter stecken, die um uns allen irgendwie zielgerechte Werbung auszustrahlen, eben massiv Daten auf Basis, bislang auf Basis von Cookies gesammelt haben, um wirklich Nutzerprofile von uns zu erstellen. Ja, jeder kennt das, man geht in irgendeinen Online-Shop, man sucht, keine Ahnung, nach Schuhen und dann geht man auf Spiegel Online und man kriegt zufälligerweise Werbung für Schuhe. Der Klassiker. Ja, und das ist, aber da steckt eine riesige, eine riesige Datensammlung und Auswertung dahinter. Und der hat man versucht, mit sehr gezielten Regelungen, eben zu dem Cookie-Banner, versucht, irgendwie Herr zu werden. Und das hat dazu geführt, dass wir eine sehr einzelfallspezifische und sehr komplexe Regelung haben, die dann auch noch von Aufsichtsbehörden und Interessenvertretern durchaus sehr virulent verfolgt wird und abgemahnt wird. Und ich glaube, das macht es tatsächlich so kompliziert und insbesondere intransparent. Also ja, das ist genau tatsächlich das Problem, dass viele eben aus dieser Werbewirtschaft locken, nach dem Motto, ich habe hier ein Tool, damit kriegst du hier mehr Reichweite, mehr Umsatz, was auch immer. Und die Unternehmen nicht verstehen oder nicht sehen wollen, dass letztendlich die Währung, mit der man bezahlt, tatsächlich die Kundendaten sind. Und das beißt sich eben dann tatsächlich natürlich mit den Datenschutzanforderungen und. Und ja, das ist tatsächlich auch ein Kampf, den wir als Anwälte immer mal wieder mit Marketingabteilungen und Entwicklern durchaus führen, zu sagen, also Mutter, am Ende des Tages, liebes Unternehmen, ist das eine Risikoabwägung, ob du sagst, ich braucht die Daten, um irgendwelche Auswertungen zu fahren, um meine Produkte besser zu vermarkten oder möglicherweise verzichte ich dann doch lieber auf Cookies. Ich frage mich sowieso, also das ist vielleicht eine Frage, die ich an euch zurückgeben kann. Kommt nicht irgendwann mal sowieso die Webzukunft ohne Cookies?
Ja, da wollte ich gerade drauf kommen. Google hat ja jetzt ja angefangen, in Chrome Cookies abzuschaffen. Gerade Google. Es gibt Fingerprints. Ich glaube, die setzen nicht aus, keine Ahnung, Bildschirmgröße, User Agent, IP und was auch immer irgendwie zusammen. Ehrlich gesagt habe ich mich damit nur so ganz grob beschäftigt. Aber es reicht ja, also es braucht gar keine Cookies mehr heutzutage. So, das heißt, theoretisch müsste ich ja trotzdem irgendwie einen Consent holen, um dann diesen Fingerprint, was ja letztlich ja auch persönliche Informationen sind, zu verarbeiten. Das heißt, es ist gar kein Cookie-Banner mehr, sondern einfach ein Privacy-Banner.
Genau. Also am Ende des Tages läuft es darauf hinaus, weil tatsächlich auch der Cookie-Banner ist jetzt sehr stark auf Cookies ausgelegt, aber am Ende des Tages, zumindest mal gute Gesetze sind ja technikneutral formuliert, so dass es am Ende des Tages egal sein müsste, ist es jetzt ein Cookie, ist es jetzt ein anderes Speicherelement, ein Fingerprint, das ich auslese. Und ich glaube, das Problem ist an der Stelle, dass der Gesetzgeber eben den Entwicklungen einfach hinterher rennt. Das heißt, gerade beim Cookie-Banner hat man es wirklich sehr konzentriert auf Cookies gemünzt. Jetzt merkt man, oh, die Werbewirtschaft hat schon den Schwenk vollzogen. Ja, gerade wenn selbst Google sagt, wir blocken jetzt in unserem eigenen Browser in Zukunft Cookies, dann muss man schon hellhörig werden und sagen, oh, dann wird tatsächlich mit Sicherheit irgendein anderer Mechanismus eingesetzt, um möglicherweise zu einem ähnlichen Ergebnis zu kommen. Und da müsste tatsächlich am Ende des Tages eigentlich der Gesetzgeber tatsächlich technikneutral formulieren, aber auch, und ich glaube, das ist das, was gerade diese ganze Banner-Thematik angeht, möglicherweise auch in einer Art und Weise, ohne dass die Nutzer jetzt irgendwie gegängelt werden. Ja, und ich glaube, da haben wir noch nicht die richtige Lösung gefunden.
Ja, es ist so, wird es darauf hinauslaufen, dass man, wenn man einmal den Browser öffnet, sagt hier so, wenn du jetzt das Internet öffnest, dann werden persönliche Daten von dir gesammelt. Also, ich meine, das kann ja keine Dauerlösung sein, dass man auf jede Seite geht. Also dadurch schwächt man ja eigentlich eher das dezentrale Web. Man fokussiert sich irgendwie auf die großen Seiten, weil dort muss man sich jedes Mal einen Banner irgendwie anklicken. Man weiß halt, okay, man akzeptiert halt, dass Facebook, Google, Amazon, wer auch immer, halt eh immer die Daten sammelt, auch wenn man irgendwie nicht wirklich aktiv ist. Aber wenn ich jetzt irgendwie zum bestimmten Thema google und jedes Mal auf so viele kleine Seiten gehe und jedes Mal erstmal beschäftigt bin, 10 Sekunden zu sagen, nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, das kann ja auch keine Zukunft sein.
Aber ich glaube, dass da auch wir mit in der Verantwortung sind. Ich meine, wir beide oder unser Unternehmen macht es ja schon, Kunden darauf hin zu beraten. Also wenn es dann heißt, so hey, wir wollen hier aber Statistiken und wir haben gesehen, man könnte mit Google mega die Statistiken ziehen, dass wir dann halt sagen, ja, geht, aber dann haben wir einen Cookie-Banner da, auf jeden Fall. Und das schreckt halt grundsätzlich ab, weil ich gehöre zu einem der wenigen Menschen wahrscheinlich die immer auf Nein drücken. Und ich versuche halt, den Kunden klarzumachen, hey, ja, wir können das machen. Und ja, natürlich, jeder hat einen. Mhm. Aber der Nutzer ist trotzdem glücklicher, wenn er es nicht hat.
Genau.
Und ich meine, vielleicht gibt es ganz viele, die es super creepy finden, dass sie auf das Portal von XY gehen und es kommt kein Cookie-Banner. Aber es ist halt keiner notwendig, weil es gibt keine Cookies, weil wir keine einsetzen, weil wir damit komplett ohne auskommen,
ja,
weil es nicht nötig ist. Wir binden keine externen Videos ein, kein Social Media von einer Plattform, wo man sonst irgendwas haben kann, keine Webfonds, wo sich nachher einer aufregen kann, ja, meine IP-Adresse ist an Google geleakt worden, weil da habe ich ja jetzt eine Schriftart runtergeladen, sondern sehen zu, dass wir das gar nicht brauchen. Und ich glaube, es wäre halt super wichtig, dass, wenn es professionelle Leute sind, die die Web-Apps machen und Co., dass die dahingegen halt aufpassen, sich das überlegen. Und wie du schon gesagt hast, will man wirklich, also ist diese Information so viel mehr wert? Es gibt ja auch völlig andere Wege, Metriken herauszufinden. Also ich weiß ja anhand von, es gibt, weiß ich nicht, ich kann ja nachzählen, wie viele Verkäufe habe ich denn in meinem Online-Shop gemacht? Da brauche ich kein Google Analytics, das kann ich einfach zählen. Und wenn mein Warenkorb von den Nutzern gespeichert ist, vorm Checkout, kann ich ja auch gucken, wie viele haben denn den Warenkorb befüllt und wie viele haben am Ende gekauft oder wie lange hat es gedauert, bis denn der Checkout passiert ist und wann war das letzte Produkt drin. Also man kann ja auch schon allein an den Daten, die man sowieso hat oder speichern muss, weil die halt zum System gehören, ganz viele Sachen halt einfach herausfinden, ohne irgendeine Verfolgung zu haben, die dann halt zwangsweise irgendwie auch nachher wieder auf einer ganz anderen Webseite genutzt wird, um mir irgendwelche krasse Werbung anzuzeigen, weil ich ganz andere Datenquellen nutzen kann, die kein Problem sind.
Ich glaube, das ist tatsächlich eigentlich der gewollte Ansatz oder das, was man eigentlich mit dem Gesetz oder mit den Vorgaben für die Cookie-Banner auslösen wollte, zu sagen, nach dem Motto, man hat irgendwie gesehen, dass diese ganze Werbewirtschaft eben zu einer riesigen Datensammelei von Dritten im Zweifel im Hintergrund geworden ist und gar nicht mal eben dem Online-Shop, der eben auswerten will oder der irgendwie seine Sales verbessern will oder seinen Sales-Prozess verbessern will, anhand der Daten, die er selbst generiert, sondern eben, ja, kostenlose Tools nutzt, die dann im Hintergrund einfach noch viel mehr verwenden. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Auslöser, der dahinter steckt, zu sagen, eben die Leute dazu zu animieren, nachzudenken, nach dem Motto, brauche ich das wirklich alles? Und nachdem es einfach auf freiwilliger Basis nicht mehr funktioniert hat, weil Google Analytics einfach kostenlos und damit vorherrschend und in so einer Marktmacht war, dass der Gesetzgeber gesehen hat, ich muss handeln. Und ich glaube, das ist tatsächlich, ich sag mal, wirklich ein Negativbeispiel, wo am Ende des Tages der Gesetzgeber eingreifen musste oder sich gezwungen sah, einzugreifen, um eben gewisse Praktiken im Sinne eines Verbraucherschutzes zu ändern. Ja, und man dann jetzt eben natürlich noch sag mal, Aktivisten Alarm Max Schrems und Co. hat, die das natürlich auch noch verfolgen. Also auch das sehen wir durchaus, dass wir Kunden, Mandanten haben, die regelmäßig abgemahnt werden, weil eben der Cookie-Banner nicht richtig ist, weil eben dann doch alle akzeptieren, größer, heller, schöner ist als alle ablehnen. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich, da befinden wir uns aktuell, glaube ich, irgendwo in einem Lernprozess, zu sagen, wir hatten irgendwie gerade in dieser ganzen Web-Marketing Wirtschaft schöne Jahre und jetzt reißt man das Ruder gerade wieder um, bis man irgendwann mal wieder ein halbwegs ausgewogenes Verhältnis hat. Ich glaube, das ist tatsächlich das Ziel.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Ich habe noch eine abschließende Frage. Warum sollten Entwickler sich mit dem IT-Recht beschäftigen?
Gute Frage. Letztendlich will ich sagen, tatsächlich, also am Ende des Tages ein Haftungsthema und möglicherweise auch ein Aufwandsthema. Also gucken wir uns die Themen an, die wir besprochen haben. Ha, wenn ich mich so ein bisschen, kein Jurist sein, um gleichzeitig Softwareentwickler zu sein, aber tatsächlich, wenn ich so ein bisschen das Verständnis habe, was sind so die Anforderungen aus rechtlicher Sicht, dann macht es möglicherweise, wenn ich die rechtzeitig berücksichtige, dann reduziert es möglicherweise den Programmieraufwand, möglicherweise im Nachgang irgendwie Ärger mit dem Kunden, der sagt, hey, hör mal zu, du hast mir hier irgendwie Blödsinn verkauft, weil das ist ja gar nicht rechtskonform und musst du jetzt korrigieren. Also das heißt, auch da durchaus ja, vorhanden sein kann, wenn man eben, dieses klassische Beispiel, ich habe irgendwie ein Stück Software von einem anderen verwendet, hatte nicht die Nutzungsrechte dafür. Ah, da gibt es natürlich im Zweifel im Nachgang Ärger. Letztendlich ist es Ärger und Aufwandvermeidung.
Sehr schön. Vielen lieben Dank, Laurent.
Gerne.
Wir haben jetzt, glaube ich, das Thema NIS 2 gar nicht angerissen. Ich meine, das ist ja jetzt auch, dieses Jahr kommt es ja. Also ich persönlich finde es wahnsinnig spannend. Könnte, glaube ich, noch viel, viel länger drüber quatschen, aber wird ja schon wieder dunkel. Und vielleicht machen wir das in meiner nächsten Folge. Herzlichen Dank.
Ja, ich danke euch.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao.